Hallihallo,
willkommen zurück beim Maryland Podcast.
Ja.
Vergesst Weiberspeck, wir sind jetzt der offizielle Marilyn Monroe Podcast. Und Magda, wirklich, das weiß Magda noch gar nicht. Ich habe am Wochenende wirklich darüber nachgedacht, ob man so einen kleinen Podcast machen soll.
So eine Limited Series.
Genau, und vielleicht, also wenn es gut läuft, da, also ich meine, es wird natürlich gut laufen, vielleicht so mit Staffeln. Also, dass man in jeder Staffel so eine faszinierende Frau bespricht. Mhm. Und die erste Staffel wäre dann eben Marilyn, so vielleicht mit 10 Folgen. Und dann in 10 Folgen wirklich mal ausführlich, detailliert ihr Leben betrachtet. Weil ich meine, klar, wir haben, weißt du, unsere 2 History Specials gingen ja jetzt schon zusammen fast 4 Stunden. Mhm. Aber trotzdem hat man irgendwie nicht mal die Hälfte von ihrem Leben erzählt.
Ja.
Also es gibt so viel, worüber man noch reden könnte. Und das wäre schon irgendwie spannend, so eine limitierte Anzahl an Folgen. Also ich fände das eigentlich ziemlich cool. Und da habe ich echt länger drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, ah, ich glaube, Magda hat darauf jetzt keinen Bock. Aber vielleicht in der Zukunft wäre das schon interessant.
Mhm. Ja, warum nicht?
Also wer weiß, vielleicht bekommt ihr bald einen Maryland-Podcast. Wer weiß. Denn heute, also ich meine, Grund genug gäbe es wirklich, denn sie ist einfach eine unfassbar faszinierende Person und genau darüber wollen wir heute reden. Also was macht diese Frau so unglaublich faszinierend? Weil wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, also wenn du sagst Marilyn, jeder weiß, wen du meinst.
Außer meine Cousine.
Ja, das war letztens ganz strange. Da hat Magda recherchiert.
Ich war bei meiner Cousine zu Hause, genau, ja.
Und sie wusste nicht, wer Marilyn ist.
Ja.
Also das habe ich noch nie gehört.
So, oh, wer ist denn das? Und ich so, you're joking, right? Also sie wusste wirklich nicht, wer das ist. Also das hat mich doch leicht schockiert. Ich, also ich habe nicht mein Bestes gegeben. Muss ich ganz ehrlich zugeben jetzt mal. In der Erziehung meiner Cousine. Das geht so nicht.
Aber ich glaube, abgesehen von deiner Cousine, weiß wirklich die ganze Zeit, wer Marilyn ist. Und das ist ja schon faszinierend. Ich meine, die Frau ist seit 60 Jahren tot. Und trotzdem. Und ich meine, man sieht's ja auch, alle paar Wochen kommt ein neuer Film raus, ein neues Buch raus. Es kommt ja sehr, sehr bald. Vielleicht ist der Film sogar schon draußen, wenn die Folge rauskommt. Ich bin mir gar nicht so sicher.
Ich glaube, am 28. kommt der raus.
Gell, irgendwann da kommt ja auch ein neuer Film auf Netflix, glaube ich, oder?
Ja, Blond auf Netflix.
Und ich glaube, über diesen Film werden wir auch reden, weil ich habe da ziemlich Probleme mit diesem Film. Aber lass uns erstmal anfangen. Eröffnen wir erstmal unsere Teestube für heute. Was trinkst du heute?
Ich habe ja Pauline gerade schon erzählt, ich bin ein bisschen kränkelig dieser Tage. Ich habe mir dazu passend natürlich einen schönen Salbeitee gemacht mit Honig. Er ist noch schön warm, den werde ich jetzt gleich trinken, wenn Pauline was erzählt, damit meine Stimme nicht schlapp macht beim Erzählen. Was trinkst du heute?
Ich trinke heute einen schönen Kamillentee, weil ihr müsst euch vorstellen, wir nehmen, also das kommt ja es kommt ja montags raus und wir nehmen diese Folge genau eine Woche vorher auf. Das heißt, heute ist die Beerdigung der Queen. Das heißt, ich werde heute noch sehr viel weinen und brauche heute noch sehr viel Nerven.
Kudos einmal an Pauline dafür, dass du vor der Beerdigung der Queen noch die Folge mit mir aufgenommen hast.
Ja, deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen früh anfangen.
Ja.
Ich bin nachher nicht mehr verfügbar.
Das war die Aussage von Pauline. Um 11 fängt die Beerdigung an. Wir brauchen ungefähr, wenn es schlecht läuft, 2 Stunden und für die Aufnahme. Um 9 Uhr müssen wir anfangen, damit ich ab 11 Uhr heulen kann.
Ja, aber ich werde wirklich den ganzen Tag weinen.
Ja.
Das ist leider kein Witz. Ja, und deshalb dachte ich, ein Kamillentee wäre vielleicht ganz nett.
Und um 11 gibt es dann den Baldrian-Tee hinterher.
Ja, meine Baldrian-Tropfen, also ich bin nämlich 90, müsst ihr wissen, meine Baldrian-Tropfen stehen schon neben mir. Die benutze ich ja oft zum Schlafen. Oh mein Gott, das ist echt traurig, weil es war es.
Ja.
Aber naja. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, bleibt auf jeden Fall dieses Mal bis zum Schluss dran. Ich meine, ich hoffe, das macht ihr immer. Aber dieses Mal auf jeden Fall, weil wir haben so tolle Favorite Facts für euch.
Pauline hat die ganzen Folgen über ihre ganzen Favorite Facts gesammelt. Und alle, die jetzt noch nicht an die Reihe kamen, die hauen wir heute raus.
Alle müssen weg. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran.
Genau.
Aber bevor wir jetzt uns der Frage widmen, was macht Marilyn so einzigartig? Wollen wir erst vielleicht mal darüber reden, wo, wie und warum man Marilyn in der Popkultur immer wieder findet. Und ich glaube, da hat Magda etwas Interessantes für uns vorbereitet.
Yes. Pauline hat ja gerade schon vollkommen richtigerweise gesagt, dass ich ein bisschen für euch zusammengefasst habe, wo und warum und wie Marilyn bis heute in der Popkultur immer noch sehr vertreten ist. Und das Ganze habe ich in drei Kategorien aufgeteilt. Einmal in Filme über sie, weil da gibt es ja auch sehr viele drüber, also über Marilyn Monroe. Einmal das Imitieren ihrer Filme und Looks, denn das ist ein sehr, sehr, ich wollte gerade sagen, großes Thema. Es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen, aber sie tauchen sehr oft auf, ihre Looks. Und deswegen fand ich das sehr interessant, mal zu beleuchten, warum das denn der Fall ist. Und dann natürlich, was auch ein riesen, riesen Ding ist und was ich persönlich auch super interessant fand, weil ich darüber gar nicht so viel wusste, ist die Werbung und die Lizenzierung von Marilyns Konterfei. Im Grunde genommen. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wahrscheinlich das zusammen am meisten Text gibt. Aber genau, das sind so die drei Kategorien, die, wie ich finde, für die Popkultur am wichtigsten sind. Und deswegen diese drei beleuchten wir heute ein bisschen genauer. Aber wir fangen erstmal an mit Filmen über sie. Marilyn zieht ja nach wie vor die Menschen in ihrem Bann so sehr, dass, Pauline hat es gerade schon gesagt, 60 Jahre nach ihrem Tod, 60 Jahre ist die Frau schon tot und es kommt noch immer alle Nase lang ein Artikel über sie, über ihr Leben und ihre Mode. Bücher erscheinen immer noch und Filme werden immer noch gedreht. Und einige der bekanntesten Filme sind In Liebe Marilyn, Marilyn, ihr Leben, Meine Woche mit Marilyn und natürlich, haben wir auch gerade schon angesprochen, Blond auf Netflix. Der kam, wenn mich nicht alles täuscht, gestern raus, also am 28. müsst ihr mal schauen auf Netflix oder vielleicht auch nicht, weil dazu kommen wir gleich noch, der Trailer ist ein bisschen problematisch, aber gut.
Ich finde sehr viele Dinge an diesem Film etwas problematisch.
Überhaupt, dass dieser Film gemacht wurde, aber darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. In diesen Filmen über sie versuchen die Filmemacher natürlich, sich Teile ihres Lebens oder ihrer Persönlichkeit rauszupicken, mit denen diese Filmemacher am meisten resonieren oder eben von denen sie wissen, dass die Leute damit viel resonieren. Und weshalb die Zeitspanne, in der die Filme spielen, sich meistens auf ihr Erwachsenenleben beziehungsweise häufig sogar nur auf die späten Jahre beschränken. Und das Narrativ ist meistens oder häufig das Gleiche. Das ist meistens das Narrativ von einer verletzlichen, naiven, vom Leben gezeichneten Marilyn, die häufig bereits dem Alkohol, Pillen und Männern verfallen ist. Das allein ist schon problematisch, okay? Dass so viel sei gesagt. Während viele dieser Aussagen zwar schon früher oder später auch auf Marilyn irgendwie zugetroffen haben, ist es eben einfach sehr schwierig, in einen 2-Stunden-Film über Marilyn zu drehen und ihr gerecht zu werden. Das haben wir ja auch gerade bei unseren Folgen schon gesagt. Wir haben 2 Folgen über ihr Leben gemacht, die gehen beinahe 4 Stunden lang. Und wir mussten so viele Informationen rauslassen, weil die einfach nicht mehr, wir hätten sonst wirklich einen ganzen Podcast darüber machen müssen. Also das muss man wirklich so sagen. Ich finde es unheimlich schwierig, so eine komplexe Person in 2 Stunden zu quetschen. Also warum also erscheinen solche Filme immer wieder und warum wagen sich so viele Leute an diesen Stoff? Die Antwort ist ganz einfach, weil es zieht. Weil Marilyn immer noch ein Name ist, der die Menschen ins Kino bringt, wenn der Film auch nicht mit ihr, sondern nur über sie. Und weil eben die Faszination Marilyn nach 60 Jahren immer noch da ist. Gleichzeitig sind solche Filme meiner Meinung nach schwierig. Denn natürlich wird bei jedem Film gerne etwas dazu gedichtet. Was blöd ist, weil in dieser Zeit könnte man auch einfach von der richtigen Marilyn erzählen und hätte dadurch wenigstens noch ein bisschen Mehrwert in dem Film.
Die tatsächliche Marilyn, also mal angenommen, du würdest ihr tatsächliches Leben erzählen, das bietet ja schon genug Stoff.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Es gibt gar keinen Grund, das überhaupt noch zu verändern oder noch zu dramatisieren. Also
ja,
ich glaube, Marilyn Monroes Leben hat genug Drama. Mhm. Da muss man gar nichts mehr verändern. Aber das ist mal wieder typisch Hollywood.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt, dass halt viele Fakten total außer Acht gelassen werden. Also viele tatsächliche Fakten oder total überdramatisiert werden. Also das sieht man auch teilweise in diesem Trailer von dem neuen Blond-Film auf Netflix, dass sie teilweise richtige psychotische Anfälle hat in diesem Trailer und total ausrastet und total cholerisch wird, was ja Marilyn überhaupt nicht war. Also ich meine, sorry, da hat einfach jemand komplett die Person nicht verstanden, aber. Und ja, das Problematische an diesen ganzen Filmen ist halt auch immer wieder, dass sie nach ihrem Tod halt auch einfach keine Ruhe findet, sondern eben weiterhin ausgebeutet wird und weiterhin Profit aus einem Menschen geschlagen wird, dem es während ihres Lebens auch schon nicht anders ging. Also sie wurde ja während ihrem Leben auch schon von rechts, links, oben und unten von allen Leuten ausgenutzt. Und das war zum Beispiel, das hatten wir auch in der einen war das in der ersten Folge oder in der zweiten, wo du erzählt hast, dass sie zum Beispiel Arthur Millers Vater zu dieser Geburtstagsveranstaltung mitgenommen hat. In deiner Folge muss es dann gewesen sein, ja. Das zum Beispiel war auch Marilyn. Und das wird, also sie war eben sehr, sehr großzügig und sehr, sehr hilfsbereit und sehr, wie soll man das sagen? Also
ja, sie hatte einfach wirklich ein ganz großes Herz genau. für so viele Menschen, teilweise Menschen, die sie nicht mal kannte.
Ja, und das geht eben zum Beispiel in diesen Filmen immer komplett unter. Oder was ich mir zum Beispiel wünschen würde, das stelle ich mir auch wirklich cool vor, wenn man das richtig angehen würde. Es gibt ja diese Serie Young Sheldon von Big Bang Theory, so ein Spin-off. Und sowas würde ich mir wünschen von Marilyns Kindheit, weil ich glaube, das wirklich eine sehr, sehr interessante Serie wäre, in der man auch viel unterbringen würde und die wirklich auch mal eine andere Facette von ihr zeigen würde. Einfach eine ganz, ganz, also natürlich eine junge Marilyn, klar, oder Norma Jean in dem Fall, aber eben halt nicht immer das, was halt alle Filme zeigen, ja, immer dieses, naja, alkoholabhängig, tablettenabhängig, von Männern irgendwie abhängig oder so, sondern es würde einfach eine ganz andere Facette von ihr zeigen, die auch einfach ihr späteres Leben viel, viel besser erklärt. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was ich halt immer sehe mit diesen anderen Filmen. Ich habe wenige dieser Filme gesehen, muss ich ehrlich sagen, weil ja, mich es einfach nervt. Also ich habe Meine Woche mit Marilyn gesehen, weil Eddie Redmayne mitspielt. Aber das war's. Und zum Beispiel in diesem Film, deswegen kann ich über die anderen Filme jetzt gar nicht so viel sagen, Blond ist ja noch nicht draußen, über den hätte ich gerne auch mehr geredet. Wir können über den Trailer gerne reden, noch ein bisschen ausführlicher.
Nee, weißt du, was mein Problem mit Blond ist? Also es gab ja super, ich habe den Trailer überhaupt nicht gesehen, muss ich sagen.
Ich habe ihn auch davor überhaupt nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt zwecks der Recherche angeschaut. Aber und musste doch sehr entsetzend feststellen, weil ich war die ganze Zeit so, naja, ist halt einer dieser Marilyn Wannabe Biopics oder so, keine Ahnung. aber es ist halt, es steht auch in der Netflix-Beschreibung fiktives Biopic, wo ich mir schon denke, so, ist es nicht ein, wie heißt
ja,
das?
Ja, weil es halt auf dem Buch beruht.
An sich? Ja.
Ja, ja, aber weil es halt nicht auf ihrem Leben beruht, sondern auf dem Buch Blond. Und das Buch hat ja schon sehr viel kreative Freiheit genommen, sagen wir
ja.
so.
Aber warum nennt man es dann fiktives Biopic? Warum nennt man es dann nicht einfach, was weiß ich,
ja, weil die Leute dumm sind und das fiktiv überlesen werden und einfach nur Biopic lesen werden und denken, ah, okay. Ja, aber was mich halt super nervt, also es gab ja super viel Kritik an der Besetzung. Also Ana de Armas spielt ja Marilyn.
Ihre Augenbrauen stören mich extrem, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß.
Nee, die jucken mich auch nicht.
Doch, mich stören
nicht. Weil es gab ja super viel Kritik. So, ja, sie ist ja Latina, bla bla bla, die ist das, jenes und sie hat einen kubanischen Akzent, whatever. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ich finde Ana de Armas so hübsch. Ich habe sie auch schon in anderen Filmen gesehen und dachte jedes Mal, wow, sie ist so hübsch. Sie ist abartig hübsch. Aber ich finde, sie sieht halt gar nicht aus wie Marilyn. Und das liegt jetzt nicht an dem Tar ihrer Haut oder sonst irgendwas, sondern einfach, sie sieht halt nicht aus wie Marilyn. Also, ich sehe auch nicht aus wie Marilyn. Du auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, sie sieht halt nicht aus wie Marilyn. Punkt, aus, Ende. Und deshalb finde ich die Besetzung schon ein bisschen merkwürdig einfach, weil sie wirklich nicht so aussieht. Aber mein Problem mit Blond ist ein ganz anderes. Meinetwegen kann Ana de Armas sie spielen, das ist mir voll egal. Aber, weil ich werde den Film ja eh nicht sehen, also mich interessiert es nicht. Aber sie selbst hat bei der Premiere, also es war doch letztens Filmfestspiele, und da hat sie selbst erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass das ganze Set von dem Geist von Marilyn heimgesucht wird, also dass sie da rumspukt. Und ich meine, das kann jetzt auch absolut nur PR-Zeug sein, okay? Mhm. Und ich glaube, das ist es auch. Aber wer weiß, vielleicht ist es so. Denn Blond wollte ja ein Biopic sein und hat deshalb an ganz vielen echten Drehorten gedreht, also echten Orten aus Marilyns Leben. Mhm. Und ihre Todesszene zum Beispiel haben sie in ihrem tatsächlichen Haus in Brentwood in L.A. gedreht. In dem tatsächlichen Zimmer, in dem Marilyn gestorben ist. Und ich finde das so unfassbar pietätlos, eine Todesszene in einem Biopic zu drehen, in dem tatsächlichen Zimmer, in dem sie gestorben ist. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Also das übertritt einfach jegliche Grenzen. Oder sehe das nur ich so? Oder bin ich jetzt gerade überempfindlich? Aber
nee, also ich habe das auch während der Recherche, ich habe den Trailer zu Recherchezwecken das erste Mal gesehen und da habe ich auch, man sieht ja, ich meine, letztendlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man sieht ja, ob Drehorte ein Set sind oder ob das richtige Häuser sind, weißt du, wie ich meine? Und ich habe das so im Trailer gesehen oder viele Orte im Trailer gesehen, wo ich mir wirklich dachte so, okay, es ist schwarz-weiß, es könnte mich auch täuschen. Und deswegen habe ich das auch recherchiert und kam auf genau die gleiche auf das gleiche Fazit und war wirklich so, nee, das haben sie jetzt nicht echt gemacht, weil es ist ja wirklich, also, wie gesagt, der Film ist noch nicht draußen. Vielleicht täuscht es auch, vielleicht ist der Trailer schlecht geschnitten, das kann alles sein, natürlich. Aber der Trailer sieht aus wie ein Psychothriller über Marilyns Leben. Nicht über die Person Marilyn, sondern über Marilyns Leben. Und dass sie sich dann die Frechheit herausnimmt, die Dreistigkeit besitzen, an echten Drehorten zu drehen, wo alles andere drumherum erfunden ist. Mein Gott, dann bau doch ein Set oder geh ins Studiogelände und shoote da. Da gibt's genügend Straßen, die so aussehen wie New York, die so aussehen wie L.A., bla bla bla. Aber besitzt doch nicht die Frechheit und dreh an ihrem... Ja, das ist so geschmacklos einfach.
Total. Also ich find's ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist... Also sollten sie wirklich... jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen. Heimgesucht worden sein von Marilyns Geistern. Vollkommen zurecht, weil das geht überhaupt ja nicht. Also wirklich gar nicht. Ich finde das so
schlimm. Würde mir wünschen, dass sie von Marilyns Geistern heimgesucht werden und dass sie die Geister mit nach Hause genommen haben. Weil das weiß man ja von Geistern. Wenn dich einmal ein Geist findet, bleibt er normalerweise bei dir.
Ja, obwohl ich natürlich hoffe, dass Marilyn in, also an dem Ort, an wo auch immer sie jetzt sein mag, dass sie da was Schöneres zu tun hat. Weißt du, dass die auch einfach
als Ruhe von Hollywood gefunden hat? Als Anna Damas zu verfluchen? Ja, ich hoffe doch.
Ja, und dass sie halt wirklich einfach von Hollywood so Ruhe bekommen hat und ihren Frieden gefunden hat und sich damit
vielleicht hatte sie das auch, bis diese ganzen Leute einfach durch ihr Todeszimmer getrampelt sind.
Ja, aber genau deshalb bin ich, also wir haben ja letztens auch privat darüber geredet und da habe ich ja auch gesagt, ich bin absolut dagegen, ihr Leben immer wieder zu verfilmen, immer wieder, immer wieder. Und ich finde, da hat's Blond wirklich jetzt auf die Spitze getrieben, weil das kann doch nicht wahr sein, dass ein Mensch, der wirklich so ausgebeutet wurde von dem System Hollywood, selbst im Tod noch ausgebeutet wird und selbst ihr Zimmer, in dem sie gestorben ist, noch benutzt wird, um Geld zu verdienen mit ihr. Das ist so geschmacklos und so schlimm, also... Oh mein Gott, also ich werde den Film auf gar keinen Fall sehen. Mm-mm. Warum auch? Es ist Zeitverschwendung.
Ja.
Beschäftigt euch lieber mit dem echten Leben von Marilyn.
Hört lieber nochmal unsere Folgen über ihr Leben.
Ja, genau. Also wirklich, kann ich
nicht. Dauert zwar länger, mit Sicherheit, weil der Film wird mit Sicherheit nicht in 4 Stunden dauern, aber ja.
Aber nee, ganz, 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 ganz schlimm.
Mm-hmm.
Aber falls ihr ihn da draußen seht, könnt ihr uns ja sagen, wie ihr ihn findet. Aber es gibt auch einige wirklich schöne Dokumentationen über Marilyn, die sich wirklich Mühe gegeben haben.
Ja.
Schaut doch.
Das stimmt. Also so schlecht und so geschmacklos viele Verfilmungen über ihr Leben sind, so gut sind doch auch viele Dokumentationen. Also ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, aber wir können euch gerne die ein oder andere Dokumentation nochmal in die Shownotes packen, die wirklich auch gut ist und die sich auch lohnt anzuschauen. Das können wir natürlich gerne machen.
Ja.
Die wir auch zur Recherche dann benutzt haben. Also wir haben natürlich nicht alle für die Recherche benutzt, weil manche sind auch einfach, naja, die enthalten
oft
halt...
Oft wird ja auch das selber
erzählt. Genau, die enthalten meine, halt die gleichen Informationen, die man auch in einem Wikipedia-Artikel
für... Du hast eine gesehen, du hast alle gesehen.
Genau. Aber es gibt schon wirklich auch gute Dokus über sie, das stimmt.
Total. Oder schaut ihre Filme, also ihre echten Filme, die sie selbst gedreht hat. Ich glaube, das hat wesentlich mehr Wert, als Blond zu gucken.
Ach, mit Sicherheit, ja.
Aber gut, jetzt habe ich dich voll unterbrochen mit meinem Blond Rant. Erzähl uns mehr über Marilyn, die Popkultur.
Ja, das war auch tatsächlich das, was ich so anbringen wollte noch zu den Filmen. Aber dann gehen wir doch einfach direkt zu den Imitieren ihrer Filme und Looks über. Das ist nämlich zur Abwechslung mal eine ganz leichte Kategorie, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu diesem harten Tobak, den wir jetzt gerade mit Blond zum Beispiel hatten und der auch gleich nochmal kommt in der Werbung.
Nee, wir machen eine Werbung.
Nein, in Marilyn in der Werbung meine ich natürlich. Und zwar, das haben wir, glaube ich, in den anderen Folgen auch schon gesagt, in der Modefolge zum Beispiel, dass ihr dieses pinke Kleid aus Manche mögen's heiß und das weiße Kleid aus Das verflixte siebte Jahr zu den meist imitierten Looks der Filmgeschichte gehören. Also die wurden unheimlich oft zitiert, nicht nur in Filmen, sondern tatsächlich auch in Musik. Also Madonna zum Beispiel hat ja in ihrem Material Girl Video ganz... Nonchalant hat einfach das Kostüm auch angehabt und solche Sachen, also hat einfach diesen kompletten Look imitiert, weil es natürlich in dem Song auch um dieses Thema geht, um Materialismus und solche Sachen. Aber es kommt auch immer wieder vor, diese Looks in anderen Fernsehserien zum Beispiel. Ich habe schon Glee auch erwähnt, glaube ich, in den
Gossip Girl
zum Beispiel, genau. Und zum Beispiel eben auch, das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, in Moulin Rouge gibt es ja diese Szene, in der Nicole Kidman auch Diamonds Are a Girl's Best Friend performt. Ein bisschen anders als Marilyn, also weniger peppig und ein bisschen düsterer. Aber das ist natürlich auch vom Stil her Marilyns Performance nachempfunden. Also das gibt es sehr, 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 sehr oft. Und zum Beispiel, was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren.
Aber weißt du, was ich witzig finde, solange du gerade nachdenkst? Ja. Das, also, weil so viele Leute stellen sie da in Film oder stellen eben ihre Filmszenen nach oder was auch immer. Oder jetzt eben so Ana de Armas in Blonde. Und ich muss da immer an ihr allerletztes Interview denken. Das habe ich euch ja auch in den Shownotes schon mal verlinkt. Kann ich euch aber in der Folge auch nochmal in den Shownotes verlinken. Mit Robert Merriman war das ja. Mhm. Und da gibt's auch so eine Szene, da lacht sie und sagt so, also da redet sie über jemanden und sagt, wer denkt sie denn, wer sie ist? Marilyn Monroe? Und lacht so richtig süß. Ich liebe diese Szene. Und daran muss ich immer denken, wenn ich jetzt zum Beispiel so Ankündigungen sehe von Netflix zu Blond, dann denke ich immer genau daran, wie sie das sagt. Wer denkt sie, wer sie ist? Marilyn Monroe? Und das ist wirklich so. Was denken denn all diese Menschen, wer sie sind?
Das stimmt. Das sind auf jeden Fall die meist zitierten Looks in der ganzen Filmgeschichte. Es gibt also keine offiziellen Statistiken natürlich, aber man sagt, dass diese Looks bis zu 100 Mal bereits kopiert worden sind in Film und Fernsehen, was unglaublich häufig sind. Also ich weiß es, wie gesagt, es gibt keine offiziellen Statistiken darüber oder sowas. Aber es gibt natürlich auch andere Looks, wie zum Beispiel die Looks von Top Gun oder von, ach, was ist dieser Film? Ich kenne keinen Tom Cruise-Film, weil ich Tom Cruise auf den Tod nicht ausstehen kann und keinen Film mit ihm gesehen habe. Ja. Es gibt auch diese Szene, wo er so in so Socken und einem weißen Hemd.
Ja.
Aus welchem Film ist es? Ich weiß nicht. Aber das zum Beispiel wurde ja auch super oft schon kopiert. Und solche. Also es gibt schon auch andere Looks, die häufiger mal kopiert werden. Aber keiner davon ist so ikonisch und wurde so oft kopiert wie diese beiden Looks. Also allein schon, wie oft man in Filmen oder Fernsehen Halloween-Partys gesehen hat und dass es irgendwer in diesem weißen Kleid mit blonder Perücke aufgetaucht oder solche Geschichten. Also das ist schon sehr auffällig, finde ich, wie oft es kopiert wurde. Und das finde ich auch, aber auch eigentlich ganz, ganz süß und ganz cool, weil jeder kennt diese Looks und es ist einfach super einfach, diese Looks nachzustellen. Also ich meine, Halloween steht ja auch vor der Tür. Wenn ihr also noch Halloween-Verkleidungen für dieses Jahr sucht, dann ist es natürlich schon, also ich meine, wir legen natürlich schon Wert darauf, dass es akkurat ist. Aber ihr habt ja jetzt unsere Make-up-Anleitung aus der Modefolge. Und also wenn ihr noch ein Halloween-Kostüm sucht, wäre das natürlich eine gute Option, sag ich mal, ne?
Was natürlich auch nicht unerwähnt bleiben darf, wenn man über Popkultur redet, ist natürlich Pop-Art. Und einer der wichtigsten Künstler, wie wir ja wissen, war Andy Warhol für die Pop-Art. Und der hat natürlich bekannterweise ganz viele Marilyn-Porträts angefertigt, Siebdrucke von ihr gemacht, nach ihrem Tod. Also er hat 1964 die Pressebilder von Niagara gekauft und hat die untere Hälfte abgeschnitten, das sind ja diese Porträtbilder dann gewesen, und hat daraus Siebdrucke gefertigt in ganz verschiedenen Farben. Und davon wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Bild über Christie's versteigert. Und ich meine, wir wissen alle, dass Kunst sehr, sehr, sehr viel wert sein kann. Aber so viel, also als ich das gelesen habe, diese Summe, musste ich schon auch ein bisschen schlucken. Vielleicht sollten wir anfangen, Kunst zu sammeln. Denn dieses Bild ging für schlappe 170 Millionen unterm Hammer weg. Und das war noch weniger als erwartet. Also sie hatten eigentlich mit 200 Millionen gerechnet. Und natürlich kommen dann noch ein paar Gebühren dazu, so ein paar Dollarchens. Und dann hat das Bild letztendlich 195.000 Dollar gekostet. Also diese Summe kann man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn ihr eine gute Wertanlage braucht, Marilyn ist eine sehr gute, kann ich sehr empfehlen. Wenn man natürlich über, wie gesagt, Popkultur redet, darf man Pop-Art nicht außer Acht lassen. Und gerade wenn wir über Marilyn in der Popkultur reden, ich glaube, jeder hat diese Bilder schon mal gesehen, diese bunten Porträtbilder von Andy Warhol.
Genau. Aber das ist mal, also ich habe ja schon gesagt, dass das wahrscheinlich so die leichteste Kategorie ist. Das war es nämlich auch schon tatsächlich. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht wirklich zu sagen. Es wurde einfach super, super oft schon kopiert. Und ich finde, bei diesen ganzen Hommagen, muss man ja wirklich sagen, an Marilyns Werk hier mit dem, manche mögen es heiß, pinken Kleid oder so, das sind auch keine böswilligen Sachen. Da finde ich, wäre wirklich, also diese ganzen Filme über sie, finde ich weitaus schlimmer. Und natürlich auch die ganze Werbung mit ihr und die ganzen Lizenzprodukte und so, finde ich weitaus schlimmer. Dazu kommen wir jetzt. Denn Marilyn hat ja, als sie gelebt hat, sicherlich auch Werbung gemacht, zum Beispiel für Chanel Nummer 5. Aber auch nach ihrem Tod durchaus häufiger mal Werbung gemacht für Chanel oder jetzt auch gar nicht allzu lange her für Dior. Auch eine Parfümwerbung mit Charlize Theron und auch anderen schon toten Filmstars wie Marlene Dietrich und Grace Kelly. Sie wurden für die Werbung zum Leben erweckt, animiert. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Es gibt so eine, diese Technik wurde da angewandt, dass du praktisch ein Bild zum Leben erweckst. Das gibt's ja auch als Instagram-Filter. Das finde ich total creepy, dass sie sich so leicht rumdreht oder halt in die Kamera dann schaut und so leicht lächelt und sowas. Also sie wurde für diese Werbung auf jeden Fall, ja, wie so animiert oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Es sieht total cool aus, aber es ist natürlich schon schwierig. Denn natürlich, also wie gesagt, diese ganzen, sie hat für High-End-Brands Werbung gemacht, also für Chanel und Dior, aber natürlich auch für den kleinen Geldbeutel. Jeder kann sich ein Stück Marilyn leisten, also auch auf Postkarten und Postern und Schlüsselanhängern. Ja, wurde sie ja verewigt. Und da fragt ihr euch jetzt bestimmt, wer bestimmt das denn eigentlich? Also Marilyn kann da ja jetzt nicht mehr mitreden.
Wer bestimmt das wer bestimmt wohl? Ich könnte mir vorstellen, jemand mit dem Namen Strasberg.
Genau, nicht Lee Strasberg etwa. Das war ja der Schauspielcoach.
Die sind doch alle gleich furchtbar.
War ja der Schauspielcoach von Marilyn, sondern seine zweite Ehefrau, Anna Strasberg. Marilyn teilte ihr Vermögen in ihrem Testament auf. Sie vermachte ihrer Mutter etwa 300.000 US-Dollar, Lee Strasberg etwa 500.000 US-Dollar und ihrer Psychologin Dr. Chris vermachte sie den Rest. Also die bekam auch noch einen kleinen Brocken ab. Und ihre Mutter verwendete natürlich das Geld für ihre Therapien und ihren Lebensunterhalt. Sie wurde ja mit Schizophrenie diagnostiziert und konnte deswegen auch nicht in so einem großen Ausmaß arbeiten, zum Beispiel wie andere Leute, und hat das eben deswegen auch für ihren Lebensunterhalt und natürlich für ihre Therapien verwendet. Dr. Chris spendete nach ihrem Tod ihren Anteil an das Anna Freud National Center for Children's and Family. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder mit mentalen Krankheiten und Störungen Training und Support bekommen, was ja an sich ganz gut ist. Also das, naja, das ist so das geringste Übel in der ganzen Geschichte, denn Lee Strasbergs Frau, ich habe ja schon gesagt, Lee Strasbergs zweite Frau, die er 1967 geheiratet hat, die übrigens 40 Jahre jünger ist als er.
Aber vielleicht kurz zur Ehrenrettung, Paula ist gestorben.
Genau, Paula ist gestorben,
also
er hat sich nicht extra scheiden lassen.
Interessiert mich die Ehre von Lee Strasberg, aber trotzdem wollte ich nur kurz sagen, dass er die Paula nicht für eine Jüngere verlassen hat, sondern dass die leider gestorben ist.
Einmal im Leben hat er was richtig gemacht, naja. Genau, Paula Strasberg ist ja gestorben und dann hat er 1962 die 40 Jahre jüngere Anna Strasberg geheiratet. Sie war selbst anstrebende Schauspielerin und hat eine Audition gehabt im Lee Strasberg Actors Studio. Und sie wurde dort nicht angenommen, aber sie hat sich dadurch Lee Strasberg angeln können. Also naja, you win some, you lose some. Und nachdem halt diese Schauspielambitionen nicht in Erfüllung gegangen sind, hat sie aber tatsächlich ihrem Mann einfach auch geholfen, diese Schule weiter aufzubauen. Und natürlich, Lee Strasberg hat dann ein Studio gegründet, auch für Filmschauspiel. Das hat sie mit ihm aufgebaut, oder hauptsächlich sie hat das wohl aufgebaut, geht aus den Quellen hervor. Und 1982 ist der gute Lee dann natürlich auch verstorben. Er war ja schon ein gutes Stück älter als sie. Und nur wenige Monate nach seinem Tod gründete Anna die Marilyn LLC, Limited Licensing Company, die ab sofort die Lizenzrechte an Marilyns Bild innehatte. Und das ging natürlich nur so einfach, weil Marilyn natürlich eine Kalifornierin war. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Denn in Amerika ist die Rechtsgebung, wir haben ja diese ganz vielen Staaten, ich weiß nicht genau wie viele, 50, 52, I don't know, die natürlich alle eine unterschiedliche Rechtsprechung haben zu den meisten Sachen, aber eben auch zu Lizenzrechten. Und dadurch hat es eben funktioniert, dadurch, dass Marilyn Monroe Kalifornierin war, dass sie unter das kalifornische Recht fällt. Und das kalifornische Recht besagt eben, dass Angehörige oder Erben dieses Vermögens auch die Rechte am Bild innehaben. Also diese Erben vertreten sozusagen die Lizenzrechte an den Bildern, was nicht richtig ist, denn die Rechte sollten immer bei den Urhebern liegen und das sind eben die Fotografen. Und die haben sich auch lange dafür eingesetzt oder setzen sich auch immer noch dafür ein, dass diese Rechtsgebung auf die New Yorker Rechtsgebung geändert wird. Denn Marilyn hat ja auch längere Zeit in New York gewohnt. Und dort ist die Rechtsgebung eben anders, nämlich, dass die Rechte beim Urheber liegen. Und das wäre natürlich gut für die Fotografen, denn man schätzt, dass Anna Strasberg im Laufe der Zeit bis zu 30 Millionen Dollar mit Lizenzen gemacht hat. Also eben solche Sachen wie, dass Marilyn verwendet wurde für die Chanel-Werbung, für die Dior-Werbung, aber eben auch diese ganzen kleinen Sachen wie Postkarten, Poster und Schlüsselanhänger. Also wer sich schon immer gefragt hat, oder natürlich auch, was natürlich auch sehr häufig oder häufiger mal gab, waren eben Special Editions von Autohäusern zum Beispiel. Also es gibt eine Special Edition von Mercedes-Benz, die auch mal Werbung mit Marilyn gemacht haben. Und dann eben auch eine Special Edition an Autos rausgebracht haben. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autos, muss ich dazu gestehen. Aber das wusste sogar ich. Also, wo ich mich auch mal gefragt habe, so, wie kommt Mercedes-Benz an Marilyn Monroe? Also, sie kann ja schlecht eingewilligt haben in den Deal. Ja, das war natürlich alles Anna Strasberg. Und das ist tatsächlich auch, kann man ganz gut nachverfolgen. Das ist heutzutage, gibt's ja in jedem Postkartenshop oder wo auch immer tausende von Postern, Postkarten mit ihr drauf. Und das ist aber tatsächlich erst Mitte der 80er so gekommen. Also vor den 80ern gab es es auch, natürlich, klar, aber bei weitem nicht so verbreitet wie heutzutage. Oder auch eben natürlich zu ihren, also das waren dann einfach vielleicht auch noch alte Produkte von, als sie noch gelebt hat, die dann noch im Umlauf waren. Aber ab Mitte der 80er, also ab 83 ging das los, dass ganz, ganz viele Lizenzprodukte immer wieder aus dem Boden geschossen sind, praktisch, also wie Pilze aus dem Boden, weil eben Anna Strasberg sich da so dahinter geklemmt hat, weil es natürlich auch gut für sie war. Also ich meine, sie hat es ja nicht gemacht, um Marilyns Andenken irgendwie aufrechtzuerhalten.
Sie kannte Marilyn.
Muss man dazu sagen, sie kannte Marilyn noch nicht mal. Also Marilyn ist ja 62 gestorben und sie haben 67 geheiratet. Also das, da kannten sie sich vielleicht ein Jahr oder so. Da war Marilyn ja schon lange, also nicht lange, aber da war Marilyn ja schon tot. Und das ist einfach, ja, deswegen kann ich natürlich die Fotografen verstehen, die natürlich A, auf ihrem guten Recht pochen, dass die Bildrechte bei ihnen liegen. Aber ich kann es auch aus persönlichen, also nicht persönlichen Gründen, aber persönliche Rache verstehen. Weil ich finde es nicht okay, dass die Rechte an Marilyns Bild bei Anna Strasberg liegen, die sie nicht gekannt hat, die dermaßen
ist auch nicht okay.
Gierig ist. Ich meine, wie gesagt, die 30 Millionen Dollar kommen nicht von ungefähr. Also es kommen ja nicht ständig Leute zu Anna Strasberg und fragen, hey, dürfen wir Marilyns Bild dafür verwenden? Sondern Anna Strasberg hat natürlich, oder ist am Anfang zum Beispiel besonders, aktiv auf Leute zugegangen und hat gefragt, hier, die Rechte bei Marilyns Bild liegen bei mir. Habt ihr Lust, Kooperationen zu machen, Lizenzen, bla bla bla. Also das ist halt, ich meine, ja, die Frau ist eine kluge Geschäftsfrau, das darf man nicht unterschätzen.
Marilyn Monroe ist übrigens immer noch auf Platz 6 laut Forbes, der Top 10 bestverdiensten toten Stars. Also neben Steve McQueen, Bruce Lee, Michael Jackson ist tatsächlich der Anführer dieser Liste, Elvis Presley. Also sie reiht sich in diese ganzen Namen ein. Und verdient immer noch pro Jahr oder macht den Leuten, die ihre Rechte verwalten, 17 Millionen Dollar. Also das ist natürlich unheimlich beeindruckend und kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Also wir haben ja gerade schon gehört, sie hat in den letzten paar Jahren einige Male Werbung gemacht für verschiedenste Parfums. Man sieht sie überall auf Postern, auf Postkarten. Und dadurch kommt natürlich, das hört sich so banal an, wenn man das sagt. Man druckt sie auf ein paar Postkarten und Poster. Und dann kommt 17 Millionen Dollar dabei rum. Aber natürlich verdienen die Leute, die dieses Geld mit ihr verdienen, nicht an den tatsächlichen Postkarten, sondern an den Lizenzen. Also man verkauft ja einmal die Lizenz und dann druckt irgendwer mit dieser Lizenz diese Postkarte. Ne? Aber ja, finde ich unheimlich beeindruckend, wie viel Marilyn, also das ist sozusagen Marilyn Monroes Marktwert immer noch, diese 17 Millionen Dollar nach ihrem Tod. Und das ist natürlich, sagt sehr, sehr viel aus. Ich meine, wie gesagt, andere Stars aus dieser Liste sind eben Michael Jackson, Elvis Presley, Elizabeth Taylor. Sie liegt tatsächlich noch über Marilyn Monroe. Darf man hier auch nicht außer Acht lassen. Sehr, sehr viele namhafte Schauspieler und Musiker sind auf dieser Liste vertreten und unter anderem eben Marilyn Monroe.
Aber es sind ja nicht nur Bildrechte. Also ich meine, wahrscheinlich hat die gute Frau allein durch mich schon sehr viel gemacht. Aber es sind ja nicht nur Bildrechte.
Genau, die Filmrechte und sowas liegen natürlich auch bei ihr. Also das muss man dazu sagen, dass...
Ja, aber auch nicht nur das, sondern Marilyn hat ja Lee Strasberg einfach unglaublich viele persönliche Dinge hinterlassen. Also praktisch ihr gesamtes persönliches Alles ging ja an Lee Strasberg über. Mhm. Und diese Dinge sind jetzt halt bei Anna Strasberg. Und ich habe zum Beispiel auch ein Buch. Und das ist auch so eine limitierte Edition. Und dieses Buch ist zusammengestellt aus Tagebucheinträgen, aus den Gedichten, die sie geschrieben hat, also in ihren privaten Notizen. Mhm. Und das ist echt ein tolles Buch, Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es irgendwie auch ganz schön krass, weil vorne drin steht auch, wie dieses Buch entstanden ist. Also, dass eben Anna Strassberg irgendwann so praktisch auf dem Dachboden diese Notizen in Lies Sachen gefunden hat und sich dachte, hey, sollten wir daraus vielleicht irgendwas machen? Und dann eben einen Autor angesprochen hat und daraus ist dann dieses Buch letztendlich entstanden. Und ich meine, ich als Marilyn-Fan freue mich darüber, dass dieses Buch existiert. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn ich sterben würde und würde jemand meine privaten Dinge vermachen und dessen neue Ehefrau, die mich nicht gekannt hat, würde dann meine privaten Notizen, mein Tage, weißt du, Dinge wirklich, die so privat sind, veröffentlichen in einem Buch. Ich weiß nicht, wie toll ich das fände.
Ja.
Also, und das ist halt auch so mein Problem mit Anna Strassberg, dass sie natürlich sehr viel Geld macht mit einer Person, die sie nicht mal kannte. Aber auch einfach, ja, dass sie so private Dinge von ihr teilt mit der Welt.
Ja.
Ohne zu wissen, ob Marilyn das wollte oder nicht. Es gibt ja auch Menschen, die haben damit kein Problem. Und kann auch sein, dass Marilyn kein Problem damit gehabt hätte. Aber das wissen wir nicht, weil sie tot ist.
Ja. Ja, das ist halt so eine schwierige Thematik, gerade mit solchen Rechten und so. Ich meine, wir sind beide keine Anwälte. Aber die Rechtsprechung ist da auch einfach so, erstmal so unterschiedlich natürlich, weil, wie gesagt, sie hat auch einfach längere Zeit in New York gewohnt. Aber ja, es ist halt so eine schwierige Geschichte, weil erstmal die Rechtsprechung natürlich damit spielt. Aber ich finde auch ein bisschen gesunder Menschenverstand sollte da auch mitspielen. Also ich meine, Entschuldigung, wenn die Fotografen vielleicht für ein Bild 50, 100 Dollar bekommen haben damals. Und ja, Paparazzis sind auch fragwürdig. Aber sie sind nun mal die Urheber von diesen ganzen Bildern. Oder auch einfach zum Beispiel dieser Presseshoot, das haben wir ja, glaube ich, in der einen Folge auch erzählt, dass am Set von Das verflixte siebte Jahr wurden ja ganz viele Pressefotografen eingeladen. Weil in dem Film zum Beispiel sieht man ja nur, dass der Luftstoß kommt, dann sieht man die Beine und wie der Rock hochfliegt und dann schwenkt die Kamera nach oben auf Marilyns Gesicht. Also man sieht ja gar nicht diese Pose, die halt immer auf diesen Bildern zu sehen ist. Und diese Pose ist ja nur so ikonisch geworden durch diese Fotografen. Also sonst wäre dieser Look aus dem Film überhaupt nicht so spektakulär, wie er letztendlich immer dargestellt wird. Ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Kleid aus Das verflixte siebte Jahr ist eines der meistkopierten Kostüme aus Film und Fernsehen, wobei es ja nur so viel kopiert ist, weil dieses Foto so ikonisch ist. Also nicht mal die Szene ist so ikonisch, weil da sieht man ja eigentlich gar nichts, sondern nur diese Fotos von diesen Pressefotografen. Und warum sollen diese Pressefotografen nicht auch ihren Fernanteil an diesem ikonischen Moment erhalten? Weil sie haben diesen Moment so ikonisch gemacht, verstehst du? Also das ist ja überhaupt nicht, steht ja in keiner Relation, wenn du für so ein Pressefoto vielleicht, wie gesagt, 50 bis 100 Dollar bekommst. Das ist ja genau die gleiche Thematik, die wir ja bei Marilyn auch schon hatten, dass sie diese Fotos, die ja im Playboy dann erschienen sind, für 50 Dollar gemacht hat. Und Playboy hat sie einfach verwendet, ohne zu fragen. Und hat daraus Millionen gescheffelt, oder Hugh Hefner in dem Fall. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Thematik. Warum sollten die Pressefotografen dafür nicht anständig entlohnt werden, dass sie diese Fotos gemacht haben und uns diesen ikonischen Modemoment beschert haben, wenn man so möchte?
Ja, ich meine, die meisten von denen werden heute auch leider schon tot sein. Aber
ja, natürlich.
Trotzdem, Bildrechte gehen ja auch trotzdem.
Ja, die gehen ja an die Nachfahren dann weiter, klar.
Also ja, wirklich eine komplizierte Thematik.
Mhm. Aber das ist, also ja, das war mal so ein kleiner Ausflug in die amerikanische Rechtsprechung, was das angeht. Ich hoffe, das hat euch nicht allzu sehr verwirrt. Aber ich fand es einfach mal ganz interessant, das zu beleuchten, warum es so viele Produkte gibt mit Marilyns Konterfei drauf und auch so viel Werbung, ja heute noch, wie gesagt, diese Dior-Werbung, lass die 3 Jahre alt sein, die ist noch nicht so alt, ist noch nicht so lange her, dass die gemacht wurde. Und das, ja, haben wir, wenn man so möchte, alles Anna Strassberg zu verdanken oder halt auch nicht. Also die Frage ist natürlich auch, muss das sein? Also ja, da werden wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn dann Pauline mit ihrem Teil fertig ist. Weil ich finde es unheimlich interessant, erstmal auch zu schauen, was es denn überhaupt ist. So ein bisschen wie diese Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Also ist die Gesellschaft so besessen von Marilyn, weil wir ständig mit ihr umgeben sind? Oder sind wir ständig umgeben von ihr, weil wir so besessen von ihr sind? Also
ja, genau, das war die Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Was, ja. Woran liegt's?
Mhm, ja, das ist eine unheimlich interessante Frage. Aber ja, wie gesagt, da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen.
Also ich meine, ich werde die Frage nicht beantworten.
Kann man
und
auch, glaube ich nicht.
Meine Antwort auf die Frage wird euch wahrscheinlich total irritieren. Aber naja, hast du denn vorher noch irgendwas Interessantes für uns?
Nee, das war mal so ein grober Überblick über die ganzen Lizenzprodukte und woher die alle kommen, über Film und Fernsehen mit und von Marilyn Monroe.
Okay.
Ja.
Gut, dann werde ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen, was in meinem Kopf so vorging, denn ich ja, habe mir die Frage gestellt, das ist bestimmt für jeden Mensch total faszinierend, was ich so denke, denn ich habe mir die Frage gestellt, was macht Marilyn Monroe so faszinierend? Warum liegt ihr die Welt so zu Füßen? Lag es damals und liegt es heute immer noch, so viele Jahre nach ihrem Tod? Und ja, ich habe versucht, diese Frage ein bisschen zu beantworten. Vielleicht findet ihr jetzt alles total ein Quatsch, was ich euch jetzt erzähle, aber naja, was soll's. Dann erzählt uns gerne nach der Folge, was ihr denkt und was eure Antwort auf die Frage ist. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren, weil ich glaube, dass jeder das auch ein bisschen anders vielleicht wahrnimmt.
Ja, bestimmt.
Also, ich glaube, dass diese Faszination rund um Marilyn eine Mischung aus verschiedenen Faktoren ist. Also, dass da ein paar Dinge zusammenkommen, die einfach extrem gut passen. Ein Faktor ist natürlich ihre unglaubliche Bildsprache. Also, sie gilt ja als eine der meistfotografiertesten Menschen der Welt bis heute. Mhm. Und das heißt, dass in den 50ern, also 40ern, 50ern, 60ern, jeder ständig ihr Gesicht gesehen hat. Und das, obwohl sie eigentlich in gar nicht so unglaublich vielen Filmen mitgespielt hat. Also es sind schon ein paar, aber wenn man sich sie jetzt mal vergleicht mit anderen Hollywood-Schauspielerinnen damals, sind es eigentlich gar nicht so viele. Aber trotzdem hat ja damals schon jeder permanent ihr Gesicht gesehen, weil sie so oft fotografiert wurde.
Mhm.
Und das ist jetzt für mich auch nicht die Antwort darauf, warum die Welt so verrückt nach ihr ist, weil es muss ja erstmal einen Grund dafür geben, dass die ganze Welt sie fotografieren will. Weißt du, was ich meine? Da sind wir wieder genau bei dem, was du gerade gesagt hast. So, was kommt jetzt zuerst? Aber diese unglaubliche Bildsprache spielt schon auch eine große Rolle dabei, warum wir heute so verrückt nach ihr sind. Weil heute siehst du eben auch noch permanent ihr Gesicht. Und dadurch wird sie ja auch nie in Vergessenheit geraten. Also jede Generation aufs Neue entdeckt Marilyn. Und das nicht durch ihre Filme, sondern eben durch all diese Produkte, die es gibt. Und das ist ja schon, also ja, hätte man sie damals nicht so viel fotografiert, wäre das vielleicht auch anders, weißt du?
Mhm.
Aber der Grund ist nicht der Hauptgrund. Aber es ist eben ein Faktor, ihre unglaubliche Bildsprache. Ein weiterer Faktor ist, dass sie so unfassbar facettenreich ist. Also sie ist so facettenreich, dass einfach jeder Mensch sich in ihr wiederfinden kann. Oder einfach jeder etwas in ihr findet, das er selbst gut finden kann oder faszinierend finden kann. Also einerseits war sie wunderschön, das heißt, fast jeder Mensch schaut sie einfach gerne an. Und das ist ja schon eine große Facette, wenn du so hübsch bist, dass einfach jeder dich sehen will. Sie hatte ein sehr glamouröses Leben im alten Hollywood. Das ist natürlich ebenfalls sehr, sehr spannend. Also darüber will man einfach mehr wissen. Sie war aber auch sehr, sehr witzig, sehr charmant. Also es gibt ja viele Pressekonferenzen, bei denen ihr doofe Fragen gestellt werden.
Ja.
Und sie hat so eine coole Antwort parat, permanent. Also sie ist so schlagfertig und so witzig, aber eben gleichzeitig wahnsinnig charmant. Sie war aber auch sehr, sehr, sehr verletzlich und sehr tiefgründig. Gleichzeitig war sie aber auch sehr ehrgeizig. Also sie hat sich aus einem Waisenhaus nach ganz oben gearbeitet, ganz alleine. Sie hatte keine reichen Eltern, die zufällig irgendwelche Studiobosse kannten oder sonst irgendwas. Sie hatte nur sich selbst und hat für sich selbst gekämpft, also so ein Aschenputtel-Ding, weißt du?
Mhm.
Sie war aber auch nicht nur für sich selbst bestrebt, ein besseres Leben sich zu erschaffen, sondern auch für andere. Also wenn sie eben zum Beispiel Ungerechtigkeit gesehen hat, hat sie sich dagegen eingesetzt, wie wir es ja zum Beispiel bei Ella Fitzgerald gesehen haben.
Mhm.
Also ihr seht, da ist eigentlich wirklich für jeden Mensch eine Facette dabei, die er an Marilyn entdecken kann und toll finden kann. Und das ist natürlich, das hat auch nicht jeder Mensch, dass er aus so vielen Facetten besteht. Und ich habe auch ein tolles Interview gesehen. Anlässlich Marilyns 20. Todestags wurde Tom Ewell interviewt, also mit dem sie ja das verflixte 7. Jahr gedreht hat. Und ihm wurde genau diese Frage gestellt, warum war die ganze Welt und ist die ganze Welt immer noch so verrückt nach Marilyn? Und seine Erklärung dafür war ganz einfach, sie war wie ein Prisma. Also man hat sie angeschaut, und jeder Mensch hat was anderes in ihr gesehen. Mhm. Eigentlich steht da zwar nur eine Marilyn vor dir, aber jeder Mensch wird sie auf eine andere Art und Weise sehen. Und jeder hat Recht auf seine Weise, weißt du? Mhm. Es gibt wirklich 1000 verschiedene Arten, auf die du sie betrachten könntest. Also Marilyn, die tragische Heldin, Marilyn, das arme Waisenkind, Marilyn, das Sexsymbol, Marilyn, der Männermagnat, Marilyn, die Filmschauspielerin. Also es gibt so viele verschiedene Arten, wie du Marilyn betrachten kannst. Und jede Art ist irgendwie legitim. Also alles hat was für sich.
Mhm.
Und genau das macht sie halt in seinen Augen so faszinierend und auch für die Welt so spannend. Und ich glaube, da hat er wirklich recht.
Ja, voll. Also alleine der Fakt, dass sie sich, hast du ja gerade schon gesagt, aus dem Waisenhaus bis an den Gipfel von Hollywood gearbeitet hat, das ist ja, spielt ja auch sehr viel in diesen American Dream mit rein. Also gerade deswegen sind die Amerikaner ja heute, bis heute noch so besessen von Marilyn.
Ja, Menschen lieben sowas. Das gibt dir ja auch das Gefühl, du kannst es auch schaffen. Und das ist einfach faszinierend. Und ich finde halt das, was Tom Yule gesagt hat, also diese Einschätzung, dass sie war wie ein Prisma. Ich finde, das hat so gut auf den Punkt getroffen. Also das fand ich ein total tolles Interview. Ich habe euch das auch verlinkt. Da wurde auch Yves Montand interviewt, mit dem sie ja Machen wir es in Liebe gedreht hat, mit dem sie auch ein kleines Tête-à-tête hatte.
Mhm.
Und das finde ich auch ein tolles Interview, weil da sagt er auch, er hat jetzt alle Jahre öffentlich zu Marilyn geschwiegen. Aber jetzt will er einfach mal was sagen, weil er einfach hört und mitbekommt, wie schlecht sie teilweise dargestellt wird in der Presse. Und das will er einfach so nicht stehen lassen. Und das fand ich ein tolles Interview. Weißt du, wie er so sagt, ich hätte gar nichts gesagt, aber wenn ich halt sehe, wie schlecht sie gemacht wird, dann muss ich was sagen, weil sie so toll war. Fand ich ein total tolles Interview. Mhm. Und beide haben übrigens, kleiner Fun Fact und kleiner Hinweis auf die nächste Folge, beide haben im Interview nämlich gesagt, dass sie auf keinen Fall glauben, dass Marilyn sich umgebracht hat.
Ja.
Das nur kurz am Rande. Aber weißt du, was ich auch so spannend finde? Also, wie gesagt, Marilyn hatte super viele Facetten, aber sie hat nicht nur diese vielen Facetten, sondern sie ist ganz oft viele verschiedene Dinge gleichzeitig. Also, sie versprüht zum Beispiel auf der einen Seite ein wahnsinniges Sexappeal, auf der anderen Seite wirkt sie aber gleichzeitig wie das nette Mädchen von nebenan.
Mhm.
Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, der ihren Charme irgendwie so ausmacht, weil viele Frauen sind halt dies oder das.
Ja.
Oder werden zumindest von der PR-Maschinerie Hollywood festgelegt auf dies oder das. Und wirken dann halt auch so. Aber Marilyn wirkt wie 20 verschiedene Frauen in einem. Das ist so faszinierend. Also ich habe das, glaube ich, sonst auch noch nie bei einem Mensch gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Weil, wie gesagt, wer postiert denn nackt auf einem Nacktkalender und wirkt trotzdem wie die Unschuld vom Lande? Es ist der Wahnsinn. Also,
ja.
Das muss man erstmal hinbekommen. Und es gibt ein Fotoshooting, bei dem man Marilyns Komplexität, finde ich, besonders gut sieht. Und zwar das Fotoshooting von 1957 von Richard Avedon. Und er selbst erzählt, wie sie eben die ganze Nacht getanzt hat, gesungen hat, gelacht hat und einfach Marilyn Monroe war. Aber als dann die Nacht so vorbei war, wurde sie immer stiller und sah eigentlich aus wie so ein kleines verlorenes Kind, also einfach nur unglaublich traurig. Und wir werden euch die Bilder auch auf Instagram zeigen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Also man sieht wirklich, wie extrem hoch ihre Höhen sind, aber wie extrem tief dann eben auch ihre Tiefen sind.
Mhm.
Und das ist der Wahnsinn, das in einem Fotoshooting so zu sehen, diese ganze Komplexität. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist der Wahnsinn. Was man natürlich aber auch nie vergessen darf, weil er eben ja selbst auch sagt, nachts war sie Marilyn Monroe. Und das trifft's ja auch schon mal gut auf den Punkt, weil das, was wir sehen, Marilyn Monroe, ist ja wirklich nur eine Kunstfigur.
Ja.
Also das haben wir in den anderen Folgen auch schon gesagt. Diese Kunstfigur, also das sagt ja auch Marilyn immer wieder in ihrem Leben, die existiert eigentlich nicht. Das ist wirklich nur ein Produkt, ein Fantasieprodukt. Diese Person existiert nicht. Und sie hat ja auch total damit kokettiert, also sie hat ja total damit gespielt mit diesem Marilyn Monroe-Ding und konnte es ja so an- und ausknipsen. Und deshalb ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, Marilyn so zu beschreiben, weil letztendlich kennen wir ja nur diese Filmfigur. Weißt du, was ich meine? Also
ja. Wir
kannten sie ja nicht privat. Das macht es natürlich schwierig. Aber ich finde es nicht so schlimm, weil man muss ja auch bedenken, diese Kunstfigur wurde ja nicht von Hollywood kreiert, wie bei anderen Schauspielern, sondern Marilyn hat diese Figur kreiert. Das war wirklich eine komplette Erfindung von ihr selbst. Und der Fotograf Sam Shaw, dem wir sehr, sehr viele wunderschöne Marilyn-Bilder zu verdanken haben, hat auch mal gesagt über sie, Marilyn hat ihre eigene Legende selbst kreiert. Das stimmt, weil sie all das, was Marilyn Monroe war, das hat sie alles selbst aufgebaut. Und deshalb, finde ich, kann man es eben doch wieder mit einbeziehen in die Betrachtung, weil es ist ja auch ein Teil von ihr. Verstehst du, was ich meine? Indem sie das eben selbst aufgebaut hat und ihr das nicht aufgedrückt wurde von außen, ist es ja auch ein Teil von ihr.
Ja.
Und ich finde, da hat Sam Shaw absolut recht. Das, was wir heute so an ihr bewundern und was wir heute so wahrnehmen, das hat sie selbst kreiert.
Ja, weil das halt, also das muss man schon sagen, dass Marilyn Monroe ist halt auch, ist eine Kunstfigur, aber dadurch, dass sie es halt selber kreiert hat, diese Kunstfigur, sind diese Teile, die Marilyn Monroe ausmachen, die Kunstfigur ausmachen, sind auch alles Teile von ihr, vielleicht nicht so prominente Teile in Norma Jean, wenn man es jetzt mal so sieht, aber diese ganzen Teile, die Marilyn Monroe ausmachen, sind auch Teile von ihrem richtigen Ich.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass einfach Marilyn eine solche Aura hat, eine solche Präsenz hat, dass sie durchstrahlt durch diese Kunstfigur. Verstehst du, was ich meine? Also, dass wir trotzdem sie sehen. Aber damit ja noch nicht genug. Also, Marilyns Leben war ja auch voller Höhen und Tiefen. Sehr vielen Tiefen sogar. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist in dieser Marilyn-Faszination. Denn unser eigenes Leben ist ja auch so. Das hat auch Höhen und Tiefen. Jeder hat mal schöne Phasen, aber hat eben auch schlechte Phasen. Und bei vielen bekannten Menschen bekommt man ja oft diese schlechten Phasen gar nicht so mit, sondern sieht immer nur diese glitzernde Außenwelt und denkt, wow, deren Leben ist so perfekt und die sind so hübsch und dies und das und jenes. Aber bei Marilyn weiß man und fühlt man, dass da eben auch unglaublich viel Tiefen waren. Und das macht sie natürlich nahbarer. Also man hat das Gefühl, ah ja, so geht's mir auch. Also ich hoffe natürlich, dass es euch nicht so geht wie Marilyn. Aber im kleinen Rahmen geht's jedem so, dass er eben Höhen und Tiefen hat. Das macht sie sehr nahbar und eben auch anders als andere Hollywood-Größen.
Ja.
Und ein wichtiger Faktor ist ebenfalls, den wir aber jetzt nur so im Nachhinein in der Rückschau sehen können, ist ihr früher Tod. Denn dadurch ist ja das Bild dieser verführerischen, wunderschönen Frau für immer eingefroren und kann so unverändert weiterleben. Also wir wissen ja gar nicht, wie sie als ältere Frau ausgesehen hat und werden es auch nie erfahren. Also wir sehen für immer diese wunderschöne junge Frau. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und ich habe auch so ein tolles Interview mit einer Psychologin gesehen, da ging es eben auch darum. Und sie hat eben auch gemeint, wenn Menschen früh sterben, wie jetzt eben Marilyn, dann entsteht eine Lücke, die unser Gehirn automatisch auffüllen möchte. Also wir denken dann automatisch darüber nach, wie das Leben dieses Menschen hätte sein können. Also was hätte da noch alles passieren können? Und wir versuchen dann eben diese Antworten zu finden. Und dadurch denken wir automatisch, also und wenn es nur unterbewusst ist, denken wir unterbewusst viel mehr über diesen Menschen nach, als bei einem anderen Mensch, der eben sein Leben gelebt hat, bei dem wir alle Antworten kennen. Und dieses Phänomen sehen wir ja nicht nur bei ihr. Also wie gesagt, das sehen wir zum Beispiel auch bei Lady Di. Mhm. Das sehen wir bei James Dean sehr stark. Dann sind wir mal ganz ehrlich, in wie vielen Filmen hat James Dean mitgespielt?
3.
In 2, wenn es hochkommt. Ja. Also viel ist da eigentlich nicht passiert. Aber die ganze Menschheit kennt James Dean, kennt sein Gesicht und schmachtet ihn an. Da sehen wir dieses Phänomen eben auch. Und bei Marilyn kommt ja noch dazu, ihr Tod war ja nicht nur sehr früh, sondern auch sehr mysteriös. Und das regt natürlich die Faszination und die Fantasie einfach noch mehr an. Und dadurch rätseln die Leute, guck mal, 60 Jahre ist es her und heute rätseln die Leute noch so sehr über ihren Tod, dass Pauline und Magda wahrscheinlich, wir haben die Folge noch nicht aufgenommen, aber wahrscheinlich gingen sie 2 Stunden, eine 2-stündige Folge über ihren Tod machen und wahrscheinlich noch 10 Stunden mehr hinterbringen können.
Ja, weil es sind ja, also gerade bei ihrem Tod sind ja so viele ungeklärte Sachen. Also es ist ja immer, gibt ja immer wieder Theorien, dass sie umgebracht wurde, dass es eben kein Selbstmord war, wovon ich eigentlich auch überzeugt bin und du sicherlich auch. Also ich bin der Meinung, es war auf gar keinen Fall Selbstmord, kann ich mir nicht vorstellen. Und allein das regt ja die Fantasie unheimlich an. Also wenn man sich halt vorstellt, warum sollte jemanden umbringen oder umbringen lassen? Da gehört ja schon einiges dazu. Und dadurch, dass eben auch hohe Leute in der Politik vielleicht auch nicht involviert waren oder zumindest in diese Theorien verstrickt sind. Das macht das Ganze natürlich.
CIA und FBI.
Genau.
Es gibt so viele Theorien, das ist der Wahnsinn.
Also das, ja, aber das lässt natürlich viel, viel Raum für Spekulation, dass eben so viel ungeklärt ist, ja.
Ja, total. Ich glaube, das spielt schon auch eine ganz große Rolle. Mhm. Und ich meine, klar, da kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Weil zum Beispiel, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind in den 50ern in Amerika, es war einfach noch eine sehr rassistische Welt. Und so eine Marilyn mit ihrer extrem weißen Porzellanhaut, ihren extrem hellen Haaren und so weiter. Also weißt du, dass sie halt auch so einen Nerv einfach getroffen hat, was die Leute sehen wollten. Oder dass einfach auch ihr Sex-Appeal in diesem diese Freizügigkeit in diesem prüden Amerika einfach auch was Aufregendes waren, was Spannendes waren. Weißt du, in den 50ern, in denen ja noch die Frau am besten daheim war, in ihrem hübschen kleinen Petticoat-Kleid, den ganzen Tag gekocht hat und gebügelt hat. Und dann ist da so eine Marilyn, die, ja, ganz anders ist. Und das regt natürlich auch wieder die Fantasie an. Also ich glaube, da kommen so viele Faktoren zusammen. Und deshalb komme ich jetzt auch zu meinem Fazit. Das ist echt witzig. Weil ich habe mir, wie gesagt, ganz viele Gedanken gemacht und habe euch jetzt gerade so die Hauptfaktoren präsentiert, die meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Psychologinnen und Psychologinnen nach, weil es gibt ja unfassbar viele Leute, die haben sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und das ist meine Meinung und das ist die Meinung von vielen anderen Menschen. Aber ich finde all diese Erklärungsversuche logisch, aber ehrlich gesagt, mir reicht das nicht. Weil ich erkenne auch an, dass bei Marilyn einfach einige Faktoren zusammengekommen sind, die unterbewusst bei uns einfach so einen Nerv treffen. Also wie zum Beispiel, es gibt ja auch so tolle Versuche mit Männern, die umgeben sind von einer Frau, die gerade zum Beispiel einen Eisprung hat. Und die Pheromone, die sie aussprüht, nimmt der Mann ja unterbewusst auch wahr. Und dadurch verhält er sich plötzlich anders, redet plötzlich anders, seine Stimmlage ist plötzlich anders. Da gibt es ja super tolle Versuche dazu. Und das sehe ich hier halt auch, weißt du, kann ja echt gut sein, dass da halt so ein paar Faktoren zusammenkommen, die halt unterbewusst wirklich so einen Nerv bei uns einfach treffen. Und dadurch wir irgendwie einfach super fasziniert von dieser Frau sind. Wie als wenn da wirklich so eine Pheromonwolke ausgesprüht wird, wenn sie den Raum betritt. Aber ich habe bei Marilyn immer das Gefühl, als wäre da mehr. Also das klingt jetzt vielleicht idiotisch, aber hört mir zu. Ich habe immer das Gefühl, als wäre sie gar kein echter Mensch. Also manchmal, wenn ich Marilyn anschaue, habe ich so das Gefühl, dass so diese griechischen Sagen doch wahr sind. Weißt du, dass da so eine Aphrodite vor mir steht? Ja. Oder eine Venus für die Lateiner unter uns. Also für mich ist sie wirklich so der Archetyp der Weiblichkeit. Und da bin ich nicht allein. Also zum Beispiel Arthur Miller hat ja auch mal über sie gesagt, sie ist so eine richtige Frau. Also sie ist die fraulichste Frau der Welt. Und ich stimme ihm da absolut zu. Für mich ist sie wirklich der absolute Archetyp von allem, was irgendwie weiblich ist. Das ist ganz komisch zu erklären. Und das meine ich, das ist so ein komisches Gefühl, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Und ich glaube, die meisten Leute, die du fragen würdest, warum findest du Marilyn so faszinierend, sie könnten es dir nicht sagen. Und das ist genau mein Punkt, als ob da wirklich Aphrodite den Raum betritt und die Leute können gar nicht anders als fasziniert sein. Und ich glaube letztendlich, also das ist meine Erklärung dafür, dass sie einfach eine griechische Göttin ist, so, Punkt. Das ist meine Erklärung und das ganze Ding. Aber ich glaube letztendlich sind diese ganzen Erklärungen sowieso egal, weil guck mal, wie viel physiologische, psychologische Erklärungen gibt es dafür, warum wir uns verlieben und in wen wir uns verlieben. Und trotzdem ist es eigentlich alles egal, weil Liebe hat trotzdem irgendwie immer was Magisches. Verstehst du, was ich meine? Und so sehe ich das bei Marilyn auch. Klar könnte man das jetzt lang und breit bestimmt irgendwie tiefenpsychologisch erklären, was diese Frau in uns auslöst. Aber ich glaube, letztendlich ist das einfach Magie. Und wahrscheinlich sind jetzt alle Zuhörer so, was, das ist eine Erklärung. Aber ja, ich stehe dazu. Das ist meine Erklärung.
Antiklimaktisch. Nee, aber ich finde, da hast du schon recht.
Ich werde euch heute diesen Mythos erklären. Sie ist einfach eine Göttin.
Wiedergeborene Aphrodite, genau wie Pauline, die wiedergeborene Katharina de Medicis.
Oder die wiedergeborene Kennedy, also Jackie Kennedy. Ich bin mir noch nicht so sicher.
Wir überlegen noch. Aber finde ich schon einleuchtend, die Erklärung, weil es ist natürlich auch, also es spielt ja schon voll auch rein in dieses, was wir am Anfang der Folge auch schon hatten, so was war zuerst da die Henne oder das Ei? Also das kann man ja bei Marilyn überhaupt nicht voneinander trennen. Warum sind wir so besessen von ihr, weil wir sie ständig überall sehen oder andersrum? Also das ist halt, ich glaube, es bedingt sich beides gegenseitig. Also es ist natürlich schon auffällig, dass Marilyn immer noch 60 Jahre nach ihrem Tod überall zu sehen ist. Aber die Leute wollen sie ja auch einfach noch sehen. Also alleine, dass Netflix jetzt schon wieder einen Film über sie rausbringt, das macht Netflix ja nicht einfach so, um zu gucken, naja, hoffentlich gucken die Leute den Film. Die Leute werden den Film auf jeden Fall gucken, die meisten zumindest, weil es über Marilyn Monroe geht. Ja, das habe ich am Anfang der Folge auch schon gesagt. Warum werden ständig so viele Filme über sie gemacht? Warum wird ständig Werbung mit ihr gemacht? Warum erscheinen jedes Jahr 1000 neue Postkarten mit ihrem Motiv darauf? Weil
und bald ein Marilyn Monroe Podcast.
Und bald ein Marilyn Monroe Podcast, weil die Leute es immer noch sehen und hören und fühlen wollen vor allen Dingen. Also das ist ja so ein ganz großes Ding bei Marilyn, dass man irgendwie sich immer in sie reinfühlen kann. Und das habe ich ja auch am Anfang der Folge schon gesagt, dass die Leute zum Beispiel die Filme über sie machen, die picken sich halt eine Facette oder mehrere Facetten von ihr raus, weil sie eben so ein Prisma war, mit dem sie am meisten resonieren. Und das gilt natürlich auch für jeden anderen. Also jeder, der sich eine Postkarte von Marilyn oder mit Marilyn Monroe kauft, der kauft sich diese Postkarte, weil er sie besonders sexy findet, weil er sie besonders schön findet, weil er sie besonders nahbar findet, weil er sie besonders verletzlich findet und sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit ihr besonders identifizieren kann. Wenn da drei Postkarten hängen, eine mit Marilyn Monroe vorne drauf, eine mit Grace Kelly vorne drauf und eine mit Frida Kahlo, dann picken sich die Leute, also die Leute, die dann die Marilyn Monroe-Karte picken, picken sich die aus total verschiedenen Gründen raus. Aber das ist halt genau das Interessante bei Marilyn, dass man es nicht auf eine Antwort beschränken kann. Bei keiner Frage, also sowohl bei dieser Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei oder die Postkarte oder der Wunsch danach oder was auch immer, weder bei der Frage, warum sind wir immer noch so besessen von ihr. Wir sind es einfach, 60 Jahre nach dem Tod. Ich meine, das... Ja, ich glaube, die Frage kann man gar nicht richtig beantworten, weil es so viele richtige Antworten gibt.
Ja, es ist wirklich so. Und deshalb sage ich, sie ist einfach
eine griechische Göttin, ja.
Ja, so ist es. Ich denke, das ist die einzig logische Erklärung.
Ja.
Ja, ich meine, das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen lächerlich, aber ich empfinde das wirklich manchmal so. Weißt du, dass manche Menschen irgendwas haben, irgendeine Aura, die schon fast irgendwie nicht von dieser Welt ist.
Ja.
Und das empfinde ich bei Marilyn ganz arg.
Aber findest du sowas wirklich so wahr oder findest du sowas, die alle weiß machen?
Tja. Also ich glaube, ich finde es wirklich, weil ich habe das zum Beispiel auch, also ich habe das bei anderen Leuten zum Beispiel gar nicht. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Elvis. Dieses ganze James Dean-Ding geht vollkommen an mir vorbei. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch schon, glaube ich, älter als James Dean, als er gestorben ist. Also für mich ist er halt auch schon so ein Baby irgendwie. Mit seinem Babyface. Ja, also andere Dinge gehen voll an mir vorbei, aber Marilyn, das, ich weiß auch nicht.
Ja, also ich habe das zum Beispiel, ich hab das bei Elvis auch immer mal wieder, das kommt aber so phasenweise. Also Marilyn Monroe finde ich immer gut, kann ich mir immer was zu angucken oder lesen oder wie auch immer. Elvis kommt immer so phasenweise, aber da habe ich das auch schon, muss ich sagen. Aber auch einfach, weil ich auf Musiker stehe, tut mir leid, was soll ich machen?
Nee, aber ich bin auch sehr gespannt auf eure Einschätzung oder eure Erklärung dafür. Also vielleicht habt ihr ja auch eigene Gedanken. Teilt die sehr gerne mit uns. Also ich bin da echt gespannt, yes, was andere so dazu zu sagen haben.
Unser Instagram-Passwort, wollte ich gerade sagen, ist immer offen für euch. Unser Instagram-Postfach, meine ich natürlich. Wir teilen sehr viel mit euch, aber unser Instagram-Passwort bleibt doch unter Verschluss.
Das ist Marilyn Monroe 111.
Naja, fast.
Ja, es ist witzig, weil es sowas ähnliches ist. Naja, aber egal. Aber bevor ihr uns eure Meinung mitteilt, haben wir ja noch was anderes für euch. Wir haben ja noch unsere Favorite Facts für euch.
Möchtest du heute mal anfangen?
Okay. Ich habe ja nicht nur einen Fakt mitgebracht, sondern drei Fakten, die ich gerne über Marilyn erzählt hätte, aber die irgendwie in den anderen Folgen keinen Platz gefunden haben. Deshalb dachte ich, ich erzähle sie jetzt. Mein erster Fakt betrifft Marilyn und eine andere Schauspielerin, denn wir haben ja erzählt, dass Marilyn das Actors Studio in New York besuchte. Gleichzeitig mit vielen anderen passionierten, angehenden Schauspielerinnen und Schauspielern. Und eine von ihnen war Jane Fonda.
Mhm.
Denn sie besuchte mit Marilyn zusammen Kurse und erinnerte sich auch noch Jahre später daran, wie besonders Marilyn war. Also sie meinte auch, sie war total fasziniert von Marilyn, weil sie saß immer da, ungeschminkt, mit ihrem Tuch über dem Kopf, still und verängstigt. Oh. Und war auch immer so verängstigt, dass sie nie eine Szene spielen wollte vor der Klasse, weil sie konnte es einfach nicht. Sie hatte so eine Angst davor. Oh. Aber gleichzeitig nahm sie auch ihre überirdische Ausstrahlung wahr. Also Zitat, sie glühte. Es kam ein unglaubliches Strahlen aus ihr heraus. Es kam von ihrer Haut, ihren Haaren, ihrem Sein. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Und das finde ich faszinierend, weil ich nehme mal an, dass Jane Fonda in ihrem Leben auch ein paar andere faszinierende Menschen kennengelernt hat. Aber ja, das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass Marilyn einfach was hat, was irgendwie nicht von dieser Welt ist.
Ja, crazy. Kurzer Tipp noch, bevor wir mit dem zweiten Fakt weitermachen. Falls ihr Grace und Frankie noch nicht gesehen habt, guckt es euch gerne an. Gibt es auch auf Netflix. Falls ihr jetzt denkt so, naja, blond will ich nicht gucken, ich möchte aber gerne was anderes angucken oder was anderes zu tun haben, guckt euch gerne Grace und Frankie an. Apropos Jane Fonda.
Ach, Jane Fonda.
Ja. Gut, zweiter
Fakt. Aber irgendwie macht mich das auch traurig, weil wenn du Jane Fonda siehst, wird dir klar, dass Marilyn heute auch noch unter uns weilen könnte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Naja, ihr zweiter Fakt, den finde ich auch sehr faszinierend, denn wir alle kennen ja Marilyns besondere Art zu reden. Mhm. Diese sexy, hauchige Stimme ist ja eines ihrer absoluten Markenzeichen. Aber das war hartes Training, denn eigentlich wurde hier nur aus der Not eine Tugend gemacht. Denn als Kind stotterte Marilyn ganz arg und hatte deshalb Training beim Sprachtherapeuten. Und der hat ihr eben empfohlen, zu versuchen, so hauchig zu reden, weil so das Stottern nicht so durchkommen würde. Und das hat gut funktioniert und ja, so hat sie das Stottern abgelegt und ihre hauchige Art zu reden wurde ihr Markenzeichen. Später in ihrem Leben ist es allerdings wieder durchgekommen. Das war ja auch eins der großen Probleme beim Dreh von Something's Gotta Give, dass sie da wieder angefangen hat zu stottern.
Ja.
Aber ja, finde ich total faszinierend. Also das ist eigentlich... Ja, dass da wirklich eigentlich nur aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Finde ich total faszinierend.
Hm.
Und mein dritter Fakt, also es hätte eigentlich noch 100 Fakten gegeben, sind wir ehrlich, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja? Aber einen letzten Fakt habe ich noch für euch, den ich sehr liebe. Denn Marilyn war ja sehr lange mit Frank Sinatra befreundet und ja auch angeblich ein bisschen mehr als nur befreundet. Hm. Und er schenkte ihr circa ein Jahr vor ihrem Tod einen kleinen, süßen, flauschigen Hund. Und der stammte aus der Hundezucht von Natalie Woods Mutter, angeblich. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber irgendwie habe ich das super oft gelesen. Also ein echter Hollywood-Hund, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man sich irgendwas von Natalie Woods Mutter ins Haus holen sollte, weil die Frau einfach geisteskrank ist. Aber naja, ein echter Hollywood-Hund. Aber auf jeden Fall schenkte Frank Marilyn einen kleinen, flauschigen Malteser-Terrier. Und sie nannte ihn Mafia Honey, aber nannte ihn immer nur Muff. Und das war natürlich ein ganz klarer Hinweis auf Franks Aktivitäten, sagen wir es mal so. Und ich finde das so witzig. Ich liebe diesen Fakt, dass Frank Sinatra ihren Hund schenkt und sie nennt ihn Mafia. Das ist so geil. Der kleine süße Muff.
Der kleine süße Muff. Wie süß.
Also ich finde das so cool. Ich glaube, wenn ich einen Hund hätte, was ich ja irgendwann mal haben werde, fände ich Muff auch ziemlich cool.
Aber passt Muff zu einem Dalmatiner?
Ja, obwohl, ich finde, die sehen ja schon ein bisschen dubios aus.
Ja. Na. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, wie Pauline ihren Dalmatiner irgendwann nennen wird.
Oh yes, also Marv steht echt auf meiner Liste, aber ich liebe wirklich einfach die Vorstellung, dass die ihn so unverhohlen einfach Mafia nennt. Hm. Geil. Marilyn. Aber was ist dein Favorite Fact für uns?
Mein Favorite Fact ist weniger ein Fact als noch eine Empfehlung. Wir haben ja gerade schon Grace und Frankie euch empfohlen, natürlich mit Jane Fonda, die da mitspielt. Aber ich habe noch eine andere Serienempfehlung für euch. Und zwar Smash, die Fernsehserie. Die handelt nämlich nicht unbedingt von Marilyn selbst, sondern die handelt von einer Gruppe Leute, die ein Broadway-Musical über Marilyn auf die Bühne bringen wollen. Und zwar spielen unter anderem Deborah Messing mit, Jack Davenport, den kennt man auch, zum Beispiel aus Flucht der Karibik, aber eben auch solche Leute wie Catherine McPhee, Megan Hilty spielt mit, Leslie Odom Jr., Jeremy Jordan, also auch viele Leute, die tatsächlich auch schon am Broadway gespielt haben. Sehr, sehr gute Besetzung, wie ich finde. Und es ist sehr, sehr gut gemacht, die Serie. Also da kommen auch teilweise Facts drin vor, wo man wirklich merkt, dass die Serienmacher sich wirklich auch mal mehr als eine Sekunde mit Marilyn beschäftigt haben, was ich sehr gut finde. Also es geht natürlich trotzdem... Man erfährt nicht wirklich viel über Marilyns Leben an sich in der Serie, aber es ist unheimlich interessant, weil die Serienmacher sich wirklich, obwohl es gar nicht so sehr um es geht schon auch um Marilyn, aber nicht so krass wie natürlich in einem Biopic, klar. Aber die Serien machen...
Ja, also Biopics sind da natürlich eine ganz andere Maßstab.
Nein, aber man merkt schon, dass die Serienmacher sich wirklich auch mit Marilyn durchaus beschäftigt haben. Also mehr als so einige Biopic-Macher, was ich sehr schade finde, aber gut für die Serie. Und natürlich Megan Hilty, die spielt eine der Hauptrollen. Es geht natürlich um zwei Diven, eine schon etablierte Broadway-Diva, die gespielt wird von Megan Hilty, die sich für die Rolle bewirbt, der Marilyn, und Catherine McPhee, so ein Newcomer-Mädchen, was eben ihre erste große Rolle, ihren ersten großen Durchbruch haben möchte. Und Megan Hilty in dieser Rolle von Ivy Lynn ist sehr, sehr gut, aber Ivy Lynn als Marilyn zum Verwechseln ähnlich. Es ist so unglaublich gut. Also sie sieht aus wie Marilyn, sie redet wie Marilyn, sie hat auch wirklich Bewegungscoach, sondern einen Sprachcoach bekommen. Sie hat mit diesem Sprachcoach auch unter anderem natürlich solche Sachen wie die ganzen Manierismen von Marilyn erarbeitet und sowas. Also da wurde wirklich viel Arbeit reingesteckt in diesen Teil der Serie, der sich um Marilyn dreht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen wollte ich euch die Serie empfehlen. Man kann sie leider im Moment nirgendwo kostenlos anschauen. Die gibt es aber auf Amazon Video zu streamen. Man kann sie auf Magenta TV streamen. Und auf Apple TV, glaube ich, auch. Kostet allerdings ein bisschen was. Aber ich finde, es ist definitiv wert, weil die Serie wirklich sehr, sehr gut ist. Also besonders die erste Staffel sehr, sehr gut. Und Angelica Houston spielt mit. Ja, also genau, sehr, sehr gute Serie, die man sich durchaus mal angucken kann. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bock auf Blond jetzt mehr habt, nachdem ihr unseren Rant darüber gehört habt und irgendwas über Marilyn gucken möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne Smash anschauen. Und ich finde es natürlich vor allen Dingen gut, weil es auch so ein bisschen hinter die Bühnen von Broadway und sowas man gucken kann und so. Also es spielt auch an sehr, sehr vielen Originalschauplätzen, also es wurde tatsächlich in, ich weiß nicht mehr genau, welches Theater das ist, in dem das aufgezogen wird, diese Show, aber es wurde tatsächlich in diesem Theater gedreht. Also viele Originalschauplätze auch mit drin. Nicht von Marilyns Leben unbedingt, sondern eben von Broadway-Arbeit. Was ich persönlich sehr gut finde. Großer Bonus. Gibt allerdings nur 2 Staffeln von der Serie. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin so traurig, dass es einfach reingestellt wurde nach 2 Staffeln. Aber naja.
Ah, es klingt echt spannend. Also vielen Dank für den Tipp.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin gerade so traurig, weil das ist unsere letzte Marilyn-Folge.
Ja.
Die Leute da draußen denken sich wahrscheinlich endlich. So, Gott sei Dank, endlich ist es rum. Aber ja, ich find's traurig. Aber wie gesagt, es wird ja wahrscheinlich bald einen eigenen Marilyn-Podcast geben. Also werden wir bald wieder was über sie hören. Aber wir hoffen natürlich, dass unser Marilyn-Blog euch jetzt erstmal gefallen hat mit den ganzen History-Specials und so weiter. Wir hoffen, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen und habt Marilyn vielleicht auch nochmal auf eine andere Art kennengelernt. Das war unser Wunsch und ich hoffe, das hat auch geklappt. Und dann geht es nächste Woche mit einer anderen faszinierenden Frau weiter. Mhm. Darauf können wir uns alle schon mal freuen.
So viel, ich weiß dann nicht, ich sagen, ob wir das schon mal verraten können, aber ich zur Not schneide es raus. Aber jeder, der näht und der vor allen Dingen Klamotten näht, hatte mit Sicherheit schon mal ein Legacy von ihr in der Hand. Nicht unbedingt eine Arbeit von ihr, aber ein Teil ihrer Errungenschaften oder Machenschaften.
Also ich wette mit euch, jeder, der näht, kennt diesen Namen. Es wird niemand geben, der diesen Namen nicht kennt. Ja. Das wird interessant. Ja, aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Magdalena.
Danke dir.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Yes. Bis nächste Woche gibt's allerdings auf Instagram noch einigen Marilyn-Content. Also ihr dürft uns gerne dort folgen, wie immer. Da posten wir das ein oder andere Bild sicherlich noch zu der Folge, das ein oder andere Art von anderem Content vielleicht auch noch. Also da geht's immer ab. Folgt uns da auf jeden Fall gerne. Und
da geht's ab.
Da steppt der Bär. ihr dürft uns natürlich auch gerne auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens folgen, damit ihr auf gar keinen Fall verpasst, wenn die nächste Folge rauskommt über diese besondere Frau nächste Woche. Und ihr dürft uns auch dort, wo es geht, gerne bewerten. Das bedeutet uns immer sehr, sehr viel. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir sehen, es gibt neue Bewertungen. Vor allen Dingen, wenn sie gut sind. Wenn sie nicht so gut sind, freuen wir uns natürlich nicht. Aber genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Mit vorzüglichen Grüßen. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt.
Oh ja.
Ist das noch ein Ding? Machen wir das noch?
Wir sollten das wieder machen. Das klingt nämlich sehr schön mit vorzüglichen Grüßen. Genau. Au revoir.
Ciao, ciao.
Tschüss.